Herzlich willkommen im Podcast Irgendwas mit Marketing. Es ist mal wieder so Interviewzeit und ich habe heute die wunderbare Corinna Röbke hier. Sie ist Solopreneurin mit dem Fokus auf Intuition. Was auch immer das bedeutet, werden wir im Laufe des Gesprächs noch klären. Außerdem ist sie Minimalistin und Wohnmobilistin, wenn ich das so sagen darf. Das ist auch etwas, was uns verbindet als, ich sag mal, pilgernde Unternehmerinnen. Insofern herzlich willkommen, liebe Corinna. Sei doch einfach so gut und stell dich kurz selber vor mit deinem Weg. Wie bist du denn zum minimalistischen Wohnmobil-Solopreneurismus gekommen oder was weiß ich?
Sehr gerne, Jana. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Also meinen Namen hast du ja schon vorgestellt. Ich bin die Corinna und ich bin selbstständig seit 2018, da mehr oder weniger tatsächlich reingerutscht nach meinem Masterabschluss. Das heißt, ich habe Ende 2017 meinen Master abgeschlossen mit dem Schwerpunkt der gesundheitsfördernden Organisationsentwicklung. Klingt immer so lange, bedeutet aber eigentlich nur die Gestaltung gesunder Arbeitsprozesse. Und habe dann damals in der freiberuflichen Schiene direkt meine ersten Aufträge nach dem Masterabschluss gehabt. Die sind halt einfach so auf mich zugeflogen. Und dann war ich parallel erst noch in einem Angestelltenverhältnis und habe mich im Sommer 2019 Vollzeit selbstständig gemacht. Zunächst noch mit einem ganz anderen Thema, als ich jetzt unterwegs bin, vielleicht auch nochmal für die Positionierung später spannend. Und zwar war das eine vegane Ernährungsberatung, die ich da angeboten habe. Und im Laufe der Zeit habe ich dann schon so gemerkt, okay, die ersten Business-Themen, die ich so hatte aus dem Bereich Gesundheitsförderung, sind eigentlich gar nicht genau das, was ich eben anbieten will. Und so bin ich dann auch zu meinem Thema hingekommen, das ich jetzt habe, und zwar helfe ich anderen Solopreneuren dabei, von diesem Mindset, das wir in der Gesellschaft ganz, ganz häufig haben, arbeiten in der Selbstständigkeit bedeutet selbst und ständig arbeiten, hin zu einer mehr intuitiven Businessführung zu kommen. Das heißt, mehr auch wieder auf die eigene Gesundheit zu achten, mehr darauf zu achten, wie viel Kapazitäten möchte ich überhaupt in meine Arbeit reingeben, und das kombiniert eben auch mit Methoden der persönlichen Gesundheitsförderung. Also da kann es auch mal um Ernährung gehen, aber natürlich auch um die Bewegung und das Aktivsein, aber eben auch zum Beispiel sowas wie das Zeitmanagement gehört damit rein. Genau. Ja, und parallel dazu hat sich auch mein persönlicher Weg entwickelt. Ich bin sehr auf der nachhaltigen Schiene auch unterwegs, auch mit unserem Wohnmobil. Das haben wir komplett selbst ausgebaut, mit viel Holzmöbeln auch zum Beispiel. Und dieser Verlauf dahin brachte mich eben irgendwann zum Thema Minimalismus.
Oh, da hast jetzt richtig viel reingepackt. Ich danke dir. Lass uns erstmal zum Business kommen. Es ist ja auch ein Business-Podcast. Also, du hast gesagt, du bist zufällig selbstständig geworden. Ja. Das kenne ich irgendwoher. Das ist mir auch mal so gegangen. Bei mir war es eher so dieser Druck, arbeiten zu wollen und Geld verdienen zu müssen, um bestimmte Ausgaben, die ich einfach hatte, zu tätigen. Und aber bei dir war es ja so, oh, da kommen die Aufträge, dann nehme ich die mal an. Also du bist eher eine Chancenergreiferin, richtig?
Richtig, genau.
Ja. Und du hast angefangen, ich glaube auch das ist eine Parallele, die wir haben. Ich habe auch immer gemacht, was mir geboten worden ist. So, kannst du das? Ja. Hast du das auch so gemacht, dass jemand einfach gefragt hat, kannst du mich dabei unterstützen, und hast freundlich genickt? Oder wie hast du es gemacht?
Genau, also tatsächlich waren das hauptsächlich Anfragen mit wissenschaftlichem Kontext, die ich da bekommen habe. Mhm. Auch hauptsächlich noch über die Hochschule und die Universität, die wir in Magdeburg haben. Ja. Und natürlich den Professoren und Professorinnen, die mich durch das Studium kennengelernt haben. Mhm. Und da sind wirklich sehr, sehr viele Projekte im Bereich Gesundheitsförderung, wo immer wieder junge Wissenschaftlerinnen auch gesucht werden. Ja. Und dann einfach auch eingeladen werden zu solchen Projekten, daran teilzuhaben, auch eben auf der Freelancer-Basis. Und das habe ich damals parallel auch zu dem Jobangebot an der Universität bekommen. Und das waren so meine ersten Erfahrungen tatsächlich mit der Selbstständigkeit in diesem Bereich. Also das waren persönliche Weiterempfehlungen, genau.
Nimm uns mal mit in diese Zeit, als du auf einmal ja Sidepreneurin warst. Was würdest du heute vielleicht anders machen und was würdest du genauso machen?
Oh, okay, also anders gibt es definitiv ein paar Sachen. Ich habe mich damals deutlich unter Wert verkauft. Also gerade diese freiberuflichen Verträge in der Wissenschaft sind häufig, ich muss es leider so nennen, Knebelverträge. Ja, also da bekommt man viel zu wenig Geld für viel zu viel Leistung. Das wird als sogenannter Werkvertrag abgeschlossen. Bei diesen Wort gehen heute schon meine Ohren an und da passe ich dann doch wesentlich mehr auf, was natürlich auch wieder auf mein Thema des Zeitmanagement passt, weil das ist wirklich etwas, das lernt man, glaube ich, erst diese ganze Verhandlung, die Vertragsverhandlung, wenn man damit Erfahrungen gemacht hat, weil für mich klang das halt damals 5.000 Euro, 6.000 Euro oder was dann diese Werkverträge eingebracht haben. Klang halt erstmal gut, ja, in den Situationen, bis ich hinterher gemerkt habe, wie viel Arbeit da tatsächlich hinter steckt. Und das würde ich definitiv, obwohl anders machen. Ich glaube, in der Situation war es gut, dass ich diese Erfahrungen gemacht habe, aber heute mache ich das definitiv anders, ja.
Also das Thema Selbstwert, Preisfindung, das höre ich da so ein bisschen raus. Aber ich glaube wirklich genauso wie du sagst, dass man am Anfang erstmal, ich glaube auch wirklich jeder diese Erfahrung machen muss, okay, welchen Mehrwert bringt denn meine Arbeit wirklich? Was kann der andere, der das kauft, damit anfangen? Also ich sage mal, wenn ich ein Consulting mache und da Betrag X dafür aufrufe, dann ist das ein komplettes Businessmodell, was die Leute bekommen, ne? Also das ist natürlich etwas, wo dann ganze Existenzen drauf aufgebaut sind. Und wenn man das dann so sieht, dann darf man das schon ins Verhältnis setzen. Und dann komme ich zu deinem Thema. Du sagst, du bist ja dieses Selbst und ständig, das ist ja so ein Spruch. Ich weiß nicht, wie oft ich den gehört habe. Ja, ach ja, du bist ja selbstständig. Ach ja, selbst und ständig. Also ich habe ja selbst einige Jahre doch auch wirklich die Herausforderung gehabt, dass ich kein Ende gefunden habe, dass ich wirklich selbst und ständig gearbeitet habe. Und mein großer Denkshift war, ich muss ja gar nicht alles selber machen. Also
Richtig.
das war so die grandiose Erkenntnis, die ich nach einigen Jahren Selbstständigkeit getroffen habe. Und das ist für mich auch so dieser Punkt, wo ich sage, da geht es Richtung Unternehmerin. Erzähl uns mal ein bisschen mehr etwas darüber, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Situation stecke und sage, na ja, ich kann mir ja noch nicht richtig leisten, Angestellte zu haben, ich bin am Start. Ja, vielleicht muss ich ja alles selber machen. Corinna, was sagst denn du dazu?
Also, ich habe tatsächlich auch am Anfang so gedacht, deswegen kann ich diese Denkansätze häufig nachvollziehen. Ich habe wirklich gedacht, okay, wo soll ich denn jetzt noch jemanden bezahlen, wenn auch gerade jemanden regelmäßig beauftragen und dass ich am Anfang eben alles selber machen muss. Und nach hat sich erst so herauskristallisiert, was ich gerne selber mache. Dazu gehören definitiv nicht die Buchhaltung. Das kann meine Steuerberaterin gerne für mich übernehmen, und macht das auch. Aber zum Beispiel mit meiner Homepage arbeite ich gerne selber, weil ich total gerne diese Designelemente auch selbst mache, um auch bestimmte Gefühle eben zu vermitteln, auf meiner Internetpräsenz. Wiederum habe ich zum Beispiel mittlerweile im Bereich Social Media Marketing eine Unterstützung, eine virtuelle Assistentin, die eben für mich aufgrund meiner Vorgaben dann auch Beiträge schreiben kann, weil darin bin ich nicht so gut. Und das war wirklich mehr oder weniger ein Ausprobieren, wo ich aber wirklich die Chance auch nochmal öffnen möchte. Wenn man sich Unterstützung sucht, muss das nicht von Anfang an immer bedeuten, jetzt wirklich viele Menschen einzustellen, ja. Also man kann auch erstmal anfangen und arbeitet mit Freelancern zusammen. Klar ist das, wenn man später an größeren Paketen denkt, ist das erstmal teurer, aber für den Einstieg, oh, ich war so froh, als mir jemand die Facebook-Ads erklärt hat, ja. Also einfach bei so Kleinigkeiten, an denen man sich sonst stundenlang aufhalten würde, denn die Zeit ist wertvoll, das ist das wertvollste Gut, was wir haben, auch noch wertvoller als die Finanzen, um ehrlich zu sein, ja. Und da einfach zu gucken, wo kann ich mir Unterstützung suchen. Ich habe beispielsweise auch eine ganz tolle Werkstudentin, die kostet mich jetzt auch nicht wahnsinnig viel im Monat, die macht aber auch richtig, richtig gute Arbeit. Und da finde ich immer, gerade als kleine Unternehmerin, ich bin ja auch noch relativ klein, sich da einfach Alternativen zu überlegen und Menschen mit ins Boot zu holen, die die eigene Vision toll finden, ja, das ist wirklich, wirklich viel wert. Eine Idee habe ich sogar auch noch, die ich selber auch gemacht habe. Und zwar habe ich mit meiner virtuellen Assistentin zunächst einen Barter-Deal vereinbart. Das heißt, sie hat meine Leistung, mein Coaching bekommen und hat dafür meine Beiträge für Social Media eben übernommen. So, und das ist auch eine Idee, ja, einfach wirklich mal ein bisschen anders zu denken, in andere Richtungen, um sich selber diesen Druck daraus zu nehmen. Ich muss alles selber machen. Auf diese Art und Weise kann man das eben auch gut ausprobieren.
Super Tipps. Ich danke dir ganz, ganz sehr dafür. Ja, klar, das ist dann der, ich sag mal, Werdegang irgendwann. Für mich hat das gleichzeitig aber auch bedeutet, eine gewisse Struktur reinzubringen, gewisse Anforderungen, ja, mal festzulegen und vor allen Dingen klar zu kommunizieren, ja, wo hört der Kompetenzbereich auf des Mitarbeiters, wo fängt meiner an, wie hätte ich es gerne, welche Standards, was empfiehlst du da deinen Leuten, weil ich finde schon, dass das, also für mich war es wirklich ein Prozess, das zu lernen, wie man richtig, richtig in Anführungsstrichen delegiert.
Ja, das ist definitiv auch ein Prozess, in den sich viele ja reingeworfen fühlen, auch erstmal als Selbstständige, dann mit Führungsverantwortung. Auch hier Gesundheitsförderung, ganz, ganz wichtiges Stichwort. Kommunikation, ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, um einfach mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen auch ins Gespräch zu kommen. Und was ich festgestellt habe, ist, dass mir sehr, sehr geholfen hat, um Aufgaben weiterzugeben, erstmal konkret zu schauen, was habe ich eigentlich in diesen Steps gemacht. Ja, und dann habe ich das erstmal als Anleitung weitergegeben, bis ich halt auch eine gewisse Art von Verbindung mit meinen Mitarbeiterinnen, bei mir sind es ja beides Frauen, gehabt habe und dann sozusagen auch bereit war, diese Kompetenz an den anderen komplett abzugeben, um da natürlich auch das volle Potenzial dann zu entfalten. Weil ganz, ganz häufig ist das ja so, wenn wir uns jemand Externen reinholen, dann hat er vielleicht noch ganz, ganz andere Kompetenzbereiche. Es macht auch definitiv Sinn, als Selbstständige, Selbstständiger zumindest erst einmal ausprobiert zu haben, die Aufgaben, weil ansonsten hat man doch Vorstellungen davon, das höre ich auch bei meinen Kunden und Kundinnen immer wieder, preislich gesehen jetzt, dass ganz, ganz oft nicht eingeschätzt werden kann, wie viel Aufwand tatsächlich hinter den Aufgaben steckt. Finde ich sehr, sehr wichtig, bedeutet natürlich ja, man muss ja in erster Instanz erstmal eigene Zeit investieren, um an diesen Punkt zu kommen, wo man diese Dinge entscheidet kann und auch delegieren kann. Aber das muss natürlich trotzdem nicht so aussehen, dass man jetzt bis abends spät in die Nacht arbeitet, sondern, und das finde ich, sind eher Glaubenssätze, die dann nochmal in Zeitmanagement reingehen, auch sich eigene Grenzen zu setzen, Zeit für sich selbst auch einzuplanen, ja, als richtige Me-Time, sage ich jetzt mal. Und um solche Überlegungen überhaupt zu machen. Also ich nenne das ganz gerne Business Me-Time, dass man wirklich in der Woche sich mal einen Vormittag nimmt, um konkret eben so eine Aufgaben zu bearbeiten.
Finde ich mega wertvoll. Auch da hast du wieder richtig viel reingepackt. Oh. Also zum einen, jetzt kommen wir nochmal auf das Thema Zeitmanagement. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass die Aufgabe so lange währt, wie Zeit vorhanden ist. Also ich halte sehr, sehr viel vom Thema Deadlines oder von dem Thema, ja, Termin zu setzen. Ich plane mir Zeit in meinem Kalender ein, sowohl für am Unternehmen zu arbeiten, als auch für mich selber. Also das sind Dinge, die ich im Laufe der Zeit gelernt habe und das ist genauso ein wichtiger Termin wie ein Kundentermin. Ich mache ab und zu eine Ausnahme, wenn es wirklich brennt, aber da muss das Haus schon dolle brennen. Dann gehe ich natürlich in diese Pufferzeiten rein und ich habe mir auch tatsächlich Pufferzeiten gemacht für Unvorhergesehenes. Also ich habe einen Zeitblock jeden Tag für Unvorhergesehenes. Das ist einfach so. Es kommt ein Anruf rein, Es gibt eine Kundenanfrage, die aufgrund dessen, dass das einige meiner Mandanten eine Flatrate haben, die einfach bearbeitet werden darf. Das ist so. Und damit ich das nicht abends nach den Terminen mache, mache ich das dann zwischendrin. Was hast du für einen Tipp?
Also mir hat sehr, sehr gut geholfen, auch einen Tag die Woche rauszunehmen für Kundentermine und da tatsächlich meine eigene Planung zu machen. Bei mir ist das der Montag, auf den Montag darf auch mal einen Kundentermin fallen, wenn es auch brennend ist tatsächlich. Dann suche ich mir aber einen anderen Tag die Woche aus, zum Beispiel dann nochmal der Freitag oder sowas. Und was mir auch wahnsinnig geholfen hat, ist diese Zahl von Terminen zu minimieren, also diese Kontaktpunkte, die man hat, wirklich. Also da geht es jetzt gerade auch um den Bereich Marketing tatsächlich. Über LinkedIn kommen ja beispielsweise sehr, sehr viele Anfragen zusammen für einen Netzwerkaustausch. Und da habe ich einfach schlau überlegt, okay, wie kann ich mich denn jetzt mit diesen Menschen connecten, ohne dass ich jedes Mal eine Stunde investieren muss, zeitlich oder eine halbe. Und da habe ich dann einfach eine Netzwerkveranstaltung geschaffen. Ja? Also manchmal sind es dann wirklich eher die kreativen Lösungen, wo man anhand des Problems überlegen kann, okay, wie kann ich mir hier Zeit sparen und halt trotzdem diese Verbindung zu anderen Menschen halten. Ja, in Gruppen zu arbeiten, macht ab einer gewissen Größe auch Sinn, definitiv mit seinen Kunden. Ja, und natürlich das 1:1 ist dann auch ein Premium-Angebot. Das sehen auch ganz viele nicht.
Ja, natürlich, auf jeden
Ja.
Fall. Du hast gesagt, du hast da so ein Gruppenangebot geschaffen. Kannst du uns da noch mal ein Stück mitnehmen? Was machst du da?
Genau, ja. Da habe ich dir ja auch schon mal erzählt von, liebe Jana. Das ist eine Netzwerkveranstaltung mit dem Namen Walk and Talk. Und dabei gehen wir neben der Netzwerkveranstaltung auch noch spazieren. Also es ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Konzept, um noch ein bisschen Bewegung reinzubringen. Wir sind noch relativ neu, aktuell 27 Mitglieder, glaube ich, in dieser Netzwerkgruppe. Und wir treffen uns zweimal im Monat, verbinden uns über Zoom, allerdings nicht mit dem Laptop, sondern tatsächlich mit dem Smartphone, und dann an einem kleinen Mikro beispielsweise oder den ganz normalen Kopfhörern, schalten dann auch das Video aus und tauschen uns immer zu einem Impulsthema ganz, ganz konkret aus.
Das ist, finde ich, eine super coole Idee. Hm. Hast du noch weitere Tipps für so, wo wir Zeit sparen können einfach? Vielleicht noch einen oder zwei Tipps. Du hast jetzt gesagt, ja, dieses Netzwerken, was ja zum Unternehmersein dazugehört, um auch, ich sag mal, weitere Menschen kennenzulernen, potenzielle Kunden kennenzulernen. Das ist ja nun mal das A und O. Du hast das sehr effizient geregelt. Hast du noch andere kleine Hacks, die du uns hier verraten kannst?
Ja, also tatsächlich finde ich neben dieser Unterstützung auf Social Media ganz, ganz wichtig, meine Zeit auf Social Media zu begrenzen, denn das ist auch etwas, wo sehr viel Zeit gerne mal flöten gehen kann, ja, wenn man dann wirklich durch Instagram oder auch durch den LinkedIn-Feed scrollt, dann natürlich auch immer mal wieder interessant auf interessante Themen stößt. Und dabei hat mir auch sehr gut geholfen, das auch als Zeit einzuplanen. Ich setze mir eine Viertelstunde. Manche mögen vielleicht auch einen bisschen längeren Zeitraum haben, um Nachrichten zu beantworten. Und was ich noch gemacht habe, es wäre so mein einer Tipp, ist, dass ich mir auch für die Beantwortung von E-Mails und weiteren Nachrichten konkrete Zeitfenster am Tag lege. Also ich habe nicht mein Mailprogramm ständig offen, sondern ich nehme mir einmal am Tag die E-Mails vor und bearbeite die. Denn ganz, ganz häufig ist es so, dass die, ja, wir müssen gar nicht ständig erreichbar sein. Jeder versteht das, wenn man auch mal ein bisschen später erst auf eine E-Mail antwortet. Und das ist auch ein wahnsinniger Zeitfresser, wenn man das zwischendurch immer macht, weil man aus der aktuellen Aufgabe herausgerissen wird. Genau.
Was rätst du Menschen, die wie ich eher flexibel strukturiert sind? Also ich weiß genau, wenn du mir sagst, jeden Tag 12 Uhr muss ich meine Mails beantworten, das mache ich vielleicht einen Tag, nicht länger, weil ich einfach ein bisschen, ich sag mal, go with the flow, das habe ich ganz gern, ganz lieb und mag das, dass ich nicht so eingeengt bin. Ich meine, Termin ist Termin, das ist klar. Aber so, wenn ich jetzt Punkt 12 irgendwie das und das machen soll, geht nicht.
Könnte ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Also nur weil ich sage, ich habe jetzt irgendwie verschiedene Zeitfenster, heißt das nicht, dass ich diese Zeitfenster ganz konkret in meinem Kalender einplane. Sondern ich habe mir ein Trello-Board angelegt beispielsweise, an dem meine verschiedenen täglichen Aufgaben und auch wöchentlichen Aufgaben draufstehen. Ich plane so oder so meistens eher lieber in wöchentlichen Aufgaben, außer es sind konkrete Termine. Und so kann ich ganz intuitiv am Tag eben auch gucken, was steht jetzt für mich gerade als erstes als Aufgabe an, aber versuche dann halt in diesem Zeitfenster drin zu bleiben. Mir passiert das auch ganz oft, dass ich irgendwie merke, ich sitze an einer Aufgabe gerade dran, Entwicklung von einem neuen Programm oder irgendwie sowas in der Art oder an meinem Marketing. Und dann merke ich, okay, jetzt geht es ja irgendwie gerade nicht weiter. Dann ziehe ich mir die Schuhe an und die Jacke und gehe nach draußen und gehe erstmal eine Runde spazieren. Und hey, dabei kommen meistens die besten Ideen so oder so. Das kennst du ja auch.
Sehr gut, sehr gut.
Daher, darf es das halt auch einfach so ein bisschen auflockern, ja? Also diese Zeitmanagement-Tipps sollen nicht dafür da sein, dass man seinen kompletten Tag durchtaktet, denn dann sind wir wieder in dieser Stresswahrnehmung, in diesem Stressfenster, sondern wirklich eher auch dafür da sein, dass man sich bewusst Zeit für sich selbst nimmt. Genau.
Sehr, sehr wertvoll. Vielen, vielen Dank. Du hattest am Anfang gesagt, du hast zunächst mit einem etwas anderen Business gestartet oder ja, jetzt komme ich mal so auf mein Lieblingsthema Positionierung, Nische finden. War dir das am Anfang bewusst, dass du eine Nische brauchst oder kam das erst so mit der Zeit?
Also tatsächlich war mir das am Anfang schon bewusst, weil ich habe mir damals auch Unterstützung gesucht, einmal seitens der Hochschule. Wir haben eine sehr tolle Gründerberatung, und dann aber auch noch jemanden, der mich konkret noch beraten hat. Deswegen war ich ziemlich spezialisiert. Also ich habe ja eine vegane Ernährungsberatung angeboten und war hauptsächlich auf Familien fokussiert. Ich habe aber irgendwann für mich gemerkt, dass das nicht das Themenfeld ist, in dem ich arbeiten möchte. Weil man stößt natürlich immer wieder auf die gleichen Probleme, ja. Und das ist einem vielleicht auch am Anfang noch nicht so klar. Und das waren in der Ernährungsberatung eben auch Probleme. Ich bin ja ein sehr intuitiver Mensch und ich konnte zum Beispiel an bestimmten Punkten einfach nicht weiterhelfen, wenn es um ganz konkrete Mahlzeitenangaben ging, weil das einfach nicht mein Ding ist, ja. Wenn jemand in eine Ernährungsberatung kommt, braucht er aber meistens genau das. Und deswegen hat sich bei mir dieses Themenfeld einfach nochmal komplett geschiftet. Und da habe ich auch mehrere Monate dran überlegt. Es hat auch gedauert, weil ich ja dachte, das ist vielleicht auch aufgeben, ja, ein anderes Thema sich zu suchen zu dem Zeitpunkt noch, um erstmal im Mindset so weit zu sein, ein anderes Thema anzugehen und aber auch zu schauen, okay, wo sehe ich das meiste Potenzial in mir? Und was könnte meine Nische sein? Und ich habe auch immer schon mit Unternehmen zusammengearbeitet und Workshops gegeben, hauptsächlich dann im Ernährungsbereich natürlich, weil ich damit ja auch geworben habe. Und habe dann überlegt, okay, wir machen jetzt hier alle Gesundheitsförderung für die Unternehmen und da gibt es verschiedene Maßnahmen, ist gesetzlich vorgeschrieben. Aber wer denkt denn an die Selbstständigen, ja? Und das sind tatsächlich auch die Menschen meistens, die das höchste Stresslevel haben. Und daher, dass ich selber selbstständig bin und viele dieser Prozesse selber durchlaufen habe, kann ich halt auch an bestimmten Punkten ganz, ganz anders helfen. Genau.
Und dieser eigentliche Prozess, hattest du da nicht Angst und Sorge, dass du aufgrund deiner Vielseitigkeit irgendwie dich eingrenzt oder so? Weil das ist eine Befürchtung, die manche Klienten von mir immer mal so haben. Sie sagen, ah, was ist denn da mit meinen anderen 5000 Talenten?
Also ich bin in meiner Nische immer noch total vielseitig in dem, was ich tue, tatsächlich. Auch in meinem Coaching und mit meinen Themen, gerade jetzt, wo es ums Business geht, noch mit meinen Walk-and-Talk-Runden. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass manche Dinge ich auch einfach im Privatbereich dann weiter ausleben kann. Ja? Also ich lebe immer noch vegan, hey. Also von daher sind da auch, ja. Manche Sachen sind ja jetzt halt einfach in den Privatbereich gerutscht, die ich an Interessen habe. Und das finde ich gar nicht weiter schlimm, denn Hobbys dürfen auch mal Hobbys sein an dieser Stelle. Und wir dürfen trotzdem total vielfältig in unserer Persönlichkeit sein. Aber das, was ich glaube, sehr, sehr wichtig ist, dass wir eine bestimmte Message nach außen bringen, über die wir auch einen Wiedererkennungswert haben.
Definitiv. Also insofern ist wirklich Positionierung, sage ich ja immer, ist die Basis vom gesamten Restmarketing. Das bestimmt ja wirklich, wie sehen meine Posts aus, wie oft poste ich, was ist meine Botschaft, was sind meine Freebies, wie ist mein, wie auch immer gearteter Funnel aufgebaut. Also all diese Marketing-Dinge. Übrigens für die Zuhörer, zu all den Dingen habe ich auch Solo-Podcasts, die entweder noch kommen oder die schon am Start sind. Also falls ihr das wissen möchtet, dann hört da mal rein. Das sind ja so Sachen, die dann erst danach aufgesetzt werden.
Richtig.
Und irgendwie passt Positionierung ja auch zu deinem Thema Minimalismus. Weil genau. Es ist ja eigentlich, für mich ist Positionierung ja vor allen Dingen ein Weglassen von etwas, um dann zum Kern vorzudringen und diesen Kern wie auch immer nach vorne zu bringen. Was bedeutet für dich Minimalismus und warum bist du minimalistisch am Start?
Also Minimalismus bedeutet für mich eben, die Dinge zu besitzen, aber auch, ne, jetzt nicht nur auf materieller Ebene, sondern tatsächlich auch auf geistiger Ebene, wenn man das so sagen kann, die mir einen Wert geben.
Ja.
Das kann für jeden unterschiedlich aussehen. Ich lebe auf 5,5 Quadratmetern, in einem Sprinter, später vor ein Tiny House zu bauen, also sehr klein. Und jemand anders ist vielleicht minimalistisch, braucht aber einen sehr großen Platz, um sich zu entfalten. Und sehr viel freie Räume beispielsweise.
Ja.
Und minimalistisch geworden bin ich tatsächlich aus mehreren Gründen. Einmal war es so, meine Vergangenheit als Horter, würde ich jetzt mal sagen, gerade als Kind habe ich sehr, sehr viele Sachen gesammelt. Ich hatte über 100 Stück von diesen Schleichtieren aus Gummi.
Echt?
Ja, ganz schlimm. Und
für dich, ja, das ist interessant.
Also schlimm, dass es diese Menge war. Also diese
ja.
Tiere sind...
Genau, sind, die sind ganz schön.
Die sind ganz schön, die sehen auch immer gut aus. Aber ich bin dann öfter umgezogen, weil ich ja nun auch sehr nomadisch unterwegs bin, auch schon in meinem Studium, habe ein Auslandssemester gemacht und so weiter. Und habe dann halt einfach gemerkt, dass für mich es Ballast ist, viele materielle Gegenstände zu besitzen.
Ja.
Und bin dann irgendwann dazu übergegangen, immer mehr auszusortieren, bis ich halt in das Wohnmobil reingezogen bin, so mehr oder weniger Vollzeit auch. Und hier habe ich halt einfach nur eine Schublade. Und der zweite Grund kam eigentlich erst währenddessen. Ich habe mich ja immer mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt.
Ja.
Und wenn man weniger Dinge hat und weniger Dinge konsumiert, dann trägt man eben auch weniger dazu bei, dass beispielsweise Müll entsteht oder Dinge, die nicht gebraucht werden und so weiter.
Ja, definitiv. Also danke für diesen Weg. Nach welchen Kriterien hast du aussortiert? Also hast du wirklich gedacht, okay, das ist ein Gegenstand, den brauche ich unbedingt, um jetzt mein tägliches Leben zu absolvieren? Oder der Gegenstand, den habe ich besonders gerne? Oder nach welchen Kriterien bist du vorgegangen?
Also ich habe tatsächlich jeden einzelnen Gegenstand gemeinsam mit meinem Freund, also wir leben zusammen minimalistisch, in die Hand genommen und geguckt, brauchen wir das wirklich oder nicht. Und dann hatten wir so eine Kiste, wo wir einfach die Sachen direkt reingetan haben. Und wenn wir die dann nicht rausgenommen haben, dann haben wir sie halt auch wirklich nicht gebraucht. Ja?
Ja.
Das Einzige, wo ich dann doch noch mal mehr Sachen mir geholt habe, ist Kleidung. Also ich habe wirklich die Kleidung radikal aussortiert. Ich hatte ganz, ganz wenig Kleidung noch und eher funktionell. Und da habe ich jetzt gemerkt, dass ich halt doch mal das ein oder andere Kleid anziehen möchte.
Ja.
Also als viel würde ich es immer noch nicht bezeichnen. Gezählt habe ich die Teile nicht, aber ich habe jetzt, glaube, zwei verschiedene Kleider. Nee, drei sind es. Und zwei Hosen so. Und vorher hatte ich halt irgendwie nur eine Hose.
Ja.
Ja, okay. Da habe ich dann schon gemerkt, dass ich das für mich als Persönlichkeitsausdruck brauche.
Ja. So.
Das kommt aber auch mit der Erfahrung und da ist auch die gute Sache, gerade wenn man Secondhand kauft, das ist auch gar nicht schlimm, ja?
Ja, also, stimmt.
Dass man dann noch ein bisschen was anderes haben möchte.
Ich finde es total in Ordnung, schön, wie du es beschreibst. Und ich denke, wir haben jetzt einen schönen Weg genommen von der Solopreneurin über die Intuition zum Zeitmanagement und so weiter. Was waren so dein wichtigstes Learning aus den jetzt 2 Jahren Unternehmerschaft, wenn du das vielleicht so in einem Satz oder so zusammenfassen könntest, das wäre cool.
Also mein wichtigstes Learning ist wirklich einfach zu starten, es auszuprobieren, eigene Erfahrungen zu machen und dann zu entscheiden, welchen Weg man gehen möchte. Ich finde das so wichtig, weil es so viele Menschen gibt, die nicht losstarten, weil sie irgendwie Angst davor haben. Ja. Es ist einfach machen, ausprobieren.
Ja, das stimmt. Und ich kann noch ergänzen, ich habe mir immer an den entscheidenden Wegkreuzungen dann wirklich auch Unterstützung gesucht, entweder wirklich durch Mitarbeiter oder auch durch einen Coach oder Mentor. Das ist halt auch eine Geschichte. Ich muss das Rad nicht neu erfinden, wenn es andere schon erfunden haben und ich nur einfach die Bedienungsanleitung gerade nicht finde oder so. Da muss ich halt jemanden fragen. Also das ist so etwas, was ich für meine, ja generell, nicht nur für die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit, was ich da gelernt habe.
Das sehe ich ganz genauso. Also bei mir hat das auch sehr geholfen, mich an die richtigen Personen mit den richtigen Themen zu wenden, ja.
Ich danke dir ganz sehr, liebe Corinna. Wir verlinken, wo wir dich finden oder wo dich die Hörer finden, in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir einen, ja, einen schönen minimalistischen Lebensstil, wo auch immer er dich hinzieht.
Danke.
Und freue mich auf ein Wiedersehen.
Ja, ich mich auch.
Ciao.